Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das sind natürlich ich, der Justin Hombach, und mein wertgeschätzter Kollege, der
Fabian Ratzak. Servus.
Fabian Ratzak, grüß dich. Wir haben heute wieder einen alten Bekannten zu uns als Gast. Er ist der Sieger der Let's Quiz Guitar. Ich weiß es nicht mehr. Ich war zu betrunken beim letzten. auf jeden Fall der Gewinner der Herzen ist da. Das ist der liebe Martin Müller.
Hallo Freunde. Martin, schön, um das gleich richtig. Ja, ich glaube, doppelter Gewinner, ne? Titelverteidiger.
Doppelter Gewinner, klar. Klar. Wir sind an was Großem dabei, wo du vielleicht wieder kannst.
Ich habe vorhin so überlegt, ich würde ja Justin mal gern zu einem Dream Theater Trivia herausfordern.
Das wäre ja eigentlich mal echt eine Folge wert.
Ich glaube, ich würde ihn knacken. Doch.
Ich bin doch schon
seit 99 dabei.
Ja, aber du hast bestimmt 2010 aufgehört zu hören, so wie jeder, der sich fancy und cool fühlt. So, kommt so eine Mangini-Frage und du bist raus.
Ich habe auch die neue Platte noch nicht gehört.
Deswegen, ja. Ja, siehst du mal. Hä? Nein, wir haben den Martin heute zu Gast, weil wir über ein Thema reden, was viel mit Musik zu tun hat, aber nicht zwangsläufig mit Gitarre. Und zwar reden wir heute mal über Gesang und Singen. Und auch so ein bisschen die Herangehensweisen, wie das für uns Gitarristen auch ein Vorteil sein kann, wie man sowas vielleicht auch eventuell ein bisschen trainieren kann. Und wir haben uns den Martin zur Hand genommen, weil sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, dass er ja hübsches Stimmchen hat.
Hübsches Stimmchen.
Das Mädchen. Ey, was Mädchen ist das?
Idiot, das ist doch ein Typ.
Direkt mal die Badesalzanspielung hier runtergebracht. Ja, Martin singt in letzter Zeit sehr viel bei seinen Videoprojekten, bei seinen Live-Projekten, aber auch auf seiner neuen Platte wird es sehr viel Gesang von ihm geben, auf die wir natürlich sehr sehnsüchtig warten. Genau, deswegen ist es einfach die beste Person, mit der man über Gesang reden kann.
Abgesehen von dem Sänger, ja, aber.
Es sind ja auch immer noch ein Gitarrenkanal, also ja, der Bezug sollte
Gesang aus der Warte der Gitarristen, ja, das ist,
genau. Das kann man so. Da fangen wir direkt mal mit meiner ersten Frage an, die ich so ein bisschen in die Runde werfe, die ich auch gleich als erstes von meiner Seite aus beantworten werde, weil die so schon ein bisschen, glaube ich, hier den, Hopfen vom Streu trennen wird.
Streu vom Weizen.
Streu vom Weizen trennen wird. Hoppala. Ja, so stimmt. Das Spreu.
Das ist jetzt so ein kleiner Stromberg-Moment hier.
Ja. Ich hab immer Streu gesagt. Und zwar ist meine Frage nämlich, was für einen Stellenwert hat denn für euch Gesang generell für euren Geschmack in Musik? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass Gesang einen relativ niedrigen Stellenwert tatsächlich hat, von meiner geschmacklichen Warte. Also jetzt geht's hier rein erstmal nur um den Geschmack auch. Wie wichtig ist das für euch in der Band, wenn ihr eine Band hört, dass der Gesang da funktioniert? Weil ich kann von meiner Seite aus zum Beispiel viel mehr einer Band zuhören, wenn mir der Rest gefällt, aber wenn der Gesang halt ein bisschen schlimm ist oder nicht gut ist, dann juckt mich das in den meisten Fällen nicht so sehr. Es gibt selten Bands, wo ich sage, die kann ich mir nicht anhören, weil mir der Gesang nicht gefällt. Wie ist es denn bei euch? Was hat denn da für euren eigenen Hörgeschmack so Gesang für einen Stellenwert?
Da würde ich mal eine Gegenfrage stellen. Wie oft kannst du dir eine Band nicht anhören, weil dir der Drummer nicht gefällt?
Aber ich muss mir nochmal diese Frage.
Du sagst jetzt, alles geil ist außer der Gesang, dann findest du das super.
Ja.
Wenn jetzt aber alles geil ist außer Schlagzeug, findest du es dann auch super?
Ja, Metallica zum Beispiel.
Deswegen sage ich mal, ich glaube, wenn eine Band so gut ist, dass sie über allen Dingen steht und dann ist der Gesang halt nicht so ganz so pralle, dann kann man das, glaube ich, tolerieren. Ja. Aber ich glaube tatsächlich in den meisten Fällen, dass der Gesang erstmal für fast jeden Hörer der Main Selling Point ist, wenn es keine Instrumentalmusik ist.
Gutes Beispiel ist ja eigentlich immer auch Dream Theater gewesen. Ich meine, James LeBrie ist die Person, die, glaube ich, am meisten Kritik und Bashing
abbekommen hat. Aber doch nicht über seine Studio-Performances.
Nein, nicht über die Studio-Performance, sondern die Live-Performance. Aber dennoch kann ich Live-Konzerte von Dream Theater genießen. Man muss dazu sagen, dass natürlich jetzt auch viel instrumental mit dabei ist bei Dream Theater. da kommt mal so ein Solo vor und so, mal so eins.
Kurzes.
Pro Setlist. Aber ja, genau, das ist immer für mich das so ein Paradebeispiel. Das, ja, studiotechnisch, ja,
das ist natürlich, kann man ja auch viel dran schrauben. Ich finde, das Beispiel gilt nicht, weil der Gesang halt im Studio echt geil ist, ne? Also, ich weiß nicht, ob Images and Words so eine geile Platte wäre, wenn James nicht so unfassbar gut drauf wäre.
Mhm. Ne? Ja, ja, okay.
Also.
Aber du hattest, ich meine mich zu erinnern, Martin, dass du mal gesagt hast, auch hier, als wir mal die erste Folge mit dir hatten, dass zum Beispiel instrumentale Musik, rein instrumentale Musik dich jetzt nicht so sehr catcht zum Beispiel.
Tatsächlich. Ich hatte meine Phase so vor 10 Jahren, da habe ich eigentlich nur Instrumentalmusik gehört. Da war ich auch in diesen ganzen Jazz-Geschichten so drin, da habe ich so irre viel Oscar Peterson und Michael Brecker und Mike Stern und Pat Metheny gehört und so. Aber ich bin dann jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren wieder voll auf die Gesangsschiene gekommen tatsächlich. Da ist irgendwas in der Musik drin, was dir ein Instrumental nicht bieten kann. Und übrigens müssen nicht immer technisch gute Sänger sein. Zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel ist Peter Gabriel und Genesis. Der ist kein technisch guter Sänger. Überhaupt nicht. Und trotzdem sind die Sachen mit dem richtig geil. Ne? Und beziehungsweise trotzdem ist gerade Peter Gabriel so ein Beispiel für jemanden, der die Hörer, glaube ich, extrem catcht.
Ja. Ist ja dann auch ein bisschen wie bei Gitarrenmusik oder sag ich mal bei Gitarre-Instrumentals. Ne? Es muss ja nicht immer technisch perfekt sein.
Genau.
Aber wenn er Ausdruck hat und Charisma, dann kommt das auch
richtig
rüber.
Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, und das hast du, Martin, auch mal gesagt, die Stimme ist halt auch das Instrument, was am ehesten aus unserem immersiven Körper herauskommt, was ja am ehesten von uns am natürlichsten auch wirkt. Das ist das, was wir als erstes hören, wenn wir ein Baby sind, von unseren Eltern mitgegeben. Wir hören ja keinen Gitarre-Geschredder, wenn wir auf die Welt kommen, sondern wir hören ja im besten Fall als erstes eine Stimme. Und da ist natürlich der direkte Kontakt dazu als Zuhörer natürlich auch, glaube ich, erstmal ein bisschen einfacher zu verstehen.
Habe ich dir vollkommen recht. Ich denke, dass die menschliche Stimme halt irgendwie in die Tiefen der Seele reinreichen kann, aufgrund schon genetischer Grundvoraussetzungen, die in uns angelegt sind, die so inhärent in uns drin sind. Da kommt kein Instrument hin. Ne? Das ist auch, deswegen, guck dir an, jemand, der nicht sich intensiv mit Musik beschäftigt. Das Erste, was so ein Mensch in seiner Wahrnehmung bei Musik hört, ist nun mal die Stimme. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht wichtig sind. Die sind enorm wichtig. Aber das siehst du zum Beispiel bei Popmusik. Ich glaube, bei Popmusik ist es tatsächlich so, da darf die Musik um die Vocals drumherum nicht stören.
Genau.
Ja.
Ne? Die muss sich aus dem Weg begeben, um Platz zu machen für die Vocals. Bei jetzt so, wenn wir jetzt von Dream Theater schon wieder reden, da reden wir wieder von Extremen. Da reden wir von einem ganz speziellen Publikum. Und natürlich, ich würde sagen, der Main Selling Point von einer Band wie Dream Theater ist nicht der Gesang. Aber wenn sie nicht diesen Sänger hätten, wären die auch nicht so weit vorgestoßen. Wenn das jetzt irgend so ein grobschlächtiger Grunze-Typ wäre. Ich glaube, die Band wäre nicht in die Tiefen und die Weiten vorgedrungen, in die sie vorgedrungen ist. Und sag über den Sänger, was du willst, aber ich glaube, über die Studio-Performances kann man nicht diskutieren.
Kann man auch nicht.
Es ist auch, glaube ich, finde ich persönlich, der, den man am wenigsten tatsächlich irgendwie noch austauschen könnte.
Oh ja.
Neben
du, guck das mal an, wenn mal jemand anders irgendwie bei Mike Portnoy mitsingt oder so. Guck mal an, ehrlich gesagt, ob da, ja, wer da jetzt Bass Lynn spielt,
Turner,
ist relativ wurscht.
John Lynn Turner.
Aber wenn da jemand anders singt, das ist dann, das hat gar nichts damit zu tun, ob gut oder schlecht, das ist aber einfach ein Fremdkörper.
Ja, genau. Weil ich möchte natürlich auch das so ein bisschen hin zu deinem Album auch ziehen und auch so ein bisschen wie du mit deinem Album auch im kompositorischen Bereich damit umgegangen bist, mit Gesang und Gesangslinien, solche Sachen, möchte ich aber erstmal so ein bisschen von dir und auch von Fabian ganz gerne, weil Fabian ja auch viel, viel singt in letzter Zeit, noch sehr schön singt, finde ich. Fabian ist fit, ja, ey. Fitter
Sänger. Schon lange nicht mehr gesungen, ehrlich gesagt.
Dadurch kriegt er die Ladies, sag ich dir. Dadurch kriegt er immer seine Doppel- und Dreier-Dates, die er hat. Einfach mal so die Historie, Martin. Wie fing das denn bei dir an? Hast du schon immer gesungen? Oder hast du irgendwann gemerkt, ey, da ist ein Potenzial hinter, ich würde das ganz gerne ausbauen?
Nee, ich habe mich eher immer geschämt. Also so ein bisschen mit der Stimme umgehen konnte ich schon immer. Ich habe auch immer Stimmen imitiert und so. Das war, wenn ich so einen Klassenclown gegeben habe.
Stimmt, du kannst ja perfekt Badesalz nachmachen.
Aber das war so, also mit Stimme irgendwas machen war schon, hat mir schon immer irgendwie Spaß gemacht. Aber jetzt nicht so speziell auf den Gesang. Ich habe natürlich irgendwie im Schulchor, Kinderchor, Kirchenchor oder so ein Zeugs mitgesungen. Aber nicht auf irgendeine ernsthafte Weise. Und ich habe es dann halt mal probiert. Vor 5, 6 Jahren jetzt. Vor 6 Jahren? Mhm. Ja, Anfang 2016 habe ich angefangen zu singen.
2015 hast
du
auch
2016 erst.
Meine ich. 2016
habe ich angefangen. So ziemlich genau vor 6 Jahren. Mhm. Und einfach mal probiert, war natürlich, oh Gott, es war grauenhaft, also wirklich furchtbar. Aber mich hat dann so eine Faszination gepackt, wie sie damals eigentlich nur die Gitarre gepackt hat zuvor, ne? Beziehungsweise war es mit der Gitarre dann eher so, da hat mich vieles genervt. Vieles frustriert, auch was die Szene so angeht und wie so einige Dinge laufen. Das hat mich eher genervt als irgendwas anderes. Und da ist die Motivation, ich habe da gemerkt, da ist die Motivation in den 3 Jahren davor, sagen wir so von 2014 bis 2016, so diesen Dreh, ist meine Motivation für die Gitarre echt erheblich gesunken. Und da war irgendwie ein Loch, was ich füllen möchte. Und das ist dann, da habe ich mir gedacht, jetzt, ich lerne mal noch ein anderes Instrument. So wie sich jemand denkt, ja, ich lerne mal noch eine andere Sprache oder so. Ne? Ich habe gedacht, mache ich jetzt Klavier oder Gesang? Da habe ich gedacht, ich probiere es mal mit dem Gesang und wenn da irgendwie Potenzial da ist, mache ich es weiter. Ansonsten halt Klavier. Ich wusste ja auch nichts über Gesang. Ich wusste ja auch gar nicht, inwiefern man das trainieren kann, inwiefern das genetisch ist. Habe ich, wenn es genetisch ist, habe ich die richtigen Gene? Und da habe ich halt mal probiert und habe mir da mal ein paar Monate Zeit gegeben. Und
Hattest du während deiner Ausbildung, während deinem Studium Kontakt mit Gesangsunterricht?
Nee,
war das im Curriculum drin?
Ach so, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so dabei ist.
Gar nicht. Okay. Ich habe mir dann von Anfang an Privatunterricht genommen im Gesang. Ne? Und ich nehme auch ab und zu immer noch Stunden. Du brauchst einfach jemanden, der da drauf schaut. Das ist wie so ein Tenniscoach. Warum braucht hier, was weiß ich, Rafael Nadal, warum arbeitet der mit einem Tenniscoach? Der spielt doch bestimmt 1000-mal besser als sein Coach. Er hat aber damit erstmal nichts zu tun. Du brauchst jemanden, das ist zum Beispiel bei den Trompetern genauso. Trompete ist ein ganz ähnliches Instrument wie die Stimme. Da ist, glaube ich, der Resonanzkörper auch der Mensch und nicht das Instrument, nicht das physische externe Instrument. Insofern zum Beispiel Till Brönner nimmt auch Trompetenunterricht gelegentlich.
Echt?
Ja.
Oh, okay.
Einfach um den Ansatz zu überprüfen. Und beim Gesang ist es halt so, um die Phonation zu überprüfen und solche Geschichten, ob das noch alles in Ordnung ist.
Ich glaube, das ist alles, dadurch, dass das so körperbewusst ist, auch deutlich schwieriger zu ergreifen auf gewissen Ebenen. Weil auf der Gitarre hast du zum Beispiel die visuelle Ebene,
die
da siehst du
hier
halt
komplett
einfach, spiele ich jetzt den richtigen Akkord. Die fehlt dir ja bei Gesang sehr auf
Du kannst nur über Klänge und körperliche Erfahrungen gehen.
Ja.
Tatsächlich. Genau. Mach mal den Sound. Zum Beispiel, wie habe ich gelernt, meinen Kehlkopf beim Singen unten zu halten? Das ist so eins der wichtigsten Elemente, wenn du gescheit singen willst, ist, dass du Tonhöhe und Kehlkopfposition unabhängig voneinander regulierst. Ne? Und da hat mir halt dann der Gesangslehrer, mit dem ich dann zuletzt gearbeitet habe, hat mir gedacht, mach mal einen Höhlenmenschen nach. Und mit diesem Setting singst du dann, da gehst du aber noch nach oben, noch weiter, noch weiter. Und du gehst immer weiter nach oben, aber der Kehlkopf bleibt unten.
Schön. Ja, also das muss man auch erstmal wissen. Ne?
Ja, woher soll man das wissen als Noob? Ne? Ich habe auch wirklich viele Gesangslehrer durchgegangen, die mir entweder nichts gebracht haben oder mich sogar rückentwickelt haben, wo dann spätere Gesangslehrer die Fehler ausbügeln mussten. Alles erlebt. Das war, ich nehme mir das selber aber nicht übel, deswegen bin ich aber ein bisschen so, reagiere ich so allergisch auf schlechte Gitarrenlehrer, weil jemand, der jetzt Gitarrenunterricht nimmt, der kann nicht wissen, wenn einem jemand Mist erzählt, ne? Und dann, das ist nicht in der Verantwortung des Anfängers zu wissen, was ein guter Lehrer ist. Und in genau derselben Position war ich mit dem Gesang. Ich bin zu schlechten Lehrern gegangen, weil ich einfach nicht wusste, was ein guter Lehrer ist.
Ja. Bevor wir noch ein bisschen mehr ins Mechanische reingehen, nochmal schnell zum Fabian. Fabian, wie war das denn bei dir auch, deine gesangliche Entwicklung? Hast du auch schon immer gesungen? Oder?
Ja, das Witzige ist ja, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ich habe damals mit 18, 19 tatsächlich auch gesungen, 2-3 Jahre in der Band, live auch.
Als Frontsänger?
Ja, oder tatsächlich. Also halt Gitarre und Gesang. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, da habe ich mit Sicherheit alles falsch gemacht. Aber egal, zumindest schon mal so ein Gespür entwickelt, wie ist das? Weil wenn du live singst, ist nochmal was ganz anderes. Das ist wie halt zu Hause spielen und dann auf der Bühne spielen oder singen. Ist echt anstrengend. Und ich habe auch ständig Fehler gemacht. Ich war nach dem Gig ständig heiser. Oder meine Stimme ist dann abgekackt, wie man das so schön kennt, wie so ein Stimmbruch. Und ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und dann habe ich es aber außer Acht gelassen. Im Background habe ich immer leicht mitgesungen. Und dann habe ich aber irgendwie die Faszination, ich habe mich nie getraut. Ich wollte eigentlich nicht so, sing doch mal mit. Und es war immer so eine innere Blockade. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, komm, ist doch egal, mach doch einfach. Mein Gott, singst du einfach ein bisschen. Dir macht das, und vor allem, mir macht das Spaß. Und das ist noch viel wichtiger. Mhm. Wenn es Spaß macht und du setzt da ein bisschen Arbeit rein. Ich habe dann auch mal, ich habe eine Stunde allerdings nur genommen bisher. Und das
bei
hilft
wem?
Echt. Weil du halt, bei dem hattest du auch Unterricht. Wie heißt der jetzt nochmal?
Karl?
Ach, irgendwas mit dieser Franz,
dieser YouTuber?
Karl Justus Franz oder so? Kann das Karl, sein?
John Franz.
Ja. John Franz, genau. Eine Stunde hatte ich bei dem. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ne? Hat Spaß gemacht und war auch echt mega anstrengend. Ich glaube, danach hatte ich überhaupt keine Stimme mehr. Aber es hat mir auf jeden Fall so ein bisschen geholfen, so Sachen zu verstehen. Natürlich hilft eine Stunde nicht wirklich
viel. Eine Stunde macht aber gar nichts. Das ist wie eine Gitarrenstunde.
Gar nichts. Ja, genau das. Genau das. Ja.
Das muss halt über einen längeren Zeitraum erfolgen, wo du ständig Feedback kriegst. Weil dein Stimmensitz verändert sich einfach die ganze Zeit, gerade wenn du irgendwelche Gesangsübungen machst.
Und du denkst über jeden Scheiß nach. Das habe ich gemerkt. Ne? Du versuchst dann, wie komme ich jetzt hier hoch, ohne dass ich mich überanstrenge oder halt mit dem Kehlkopf singe oder halt nicht. Dass ich halt dieses Schreien vermeide oder wie komme ich dann höher mit der Stimme oder. Das sind alles so Dinge. Dann denkst du nach, wie ist die Zungenplatzierung?
Ja, das solltest du nicht.
Und du hörst,
das solltest du gar nicht.
Genau.
Die Zunge muss eigentlich gar nichts machen. Die muss einfach nur das Gleiche machen, wie wenn du sprichst.
Ja.
Ja, aber wenn du anfängst, zu viel drüber nachzudenken, dann macht die Zunge plötzlich komische Sachen. Und dann wird es problematisch.
Ja, genau. Nicht nur die Zunge, alles.
Ja, ich glaube, der Kopf ist ein ganz wichtiger Faktor beim Singen. Und ich glaube, gerade diese Angst davor zu haben, zu singen, ist das, was viele Leute, glaube ich, vielleicht auch hindert, ein gewisses Potenzial auch zu entfalten im Gesang. Weil dann, ich glaube, ab dem Punkt, wo man sich beängstigt fühlt und eingeschränkt fühlt und auch so ein bisschen angespannt fühlt, ich glaube, dann kann man auch nicht das rausholen, was du in der Stimme hast. Ich glaube,
die Sänger sind ja auch um der krassesten Beobachtung seitens des Publikums, ne? Ja. Ich sag, wenn du jetzt auf der Gitarre irgendwie ein Solo verkackst oder einen Rhythmuspart oder ein bisschen, das interessiert keine Sau. Aber jeder hat seine fucking Meinung über Gesang. Und was mich total nervt, ist, dass keine Entwicklung erlaubt ist. Also es wird, wenn jemand, ich habe halt angefangen, sofort Videos zu machen und so. Du wirst aber immer so nach so einem fertigen Maßstab beurteilt beim Gesang. Es ist völlig egal, da darf keine Entwicklung erfolgen, das ist nicht erlaubt. Ne? Das ist schon mal, finde ich total scheiße erstmal, dass jeder mit irgendwie diesem Profi-Studio-Recording-Standard gemessen wird, finde ich extrem uncool. Und ja, wie gesagt, du bist immer auf dem Präsentierteller, jeder hat seine Meinung zu Gesang und jeder sagt, denkt so, get a good singer. Oder get a real singer. Und dann denke ich mir nur, was ist denn ein real singer? Ist jemand ein echter Singer, Sänger? Und das dann so von so einer Newbie-Meinung ist, dann denke ich mir immer nur, was macht denn jetzt einen Sänger zu einem echten Sänger? Ja, ob der geil singt. Ja, okay. Und was bitte? Das ist so eine subjektive Grütze.
Ja. Dieses oh, es gibt nur schwarz
und
weiß.
Der kann singen oder der kann nicht singen.
Der kann singen oder der kann nicht singen.
Das ist so ein Schwachsinn. Das finde ich auch so schade. Das ist eine absolute Entwicklung, die du nehmen kannst. Und Freddie Mercury hatte mehr Range. Naja, der hatte den Onet von Anfang an, du Honk. Musste auch dran arbeiten.
Ist das eine Anspielung auf Kommentare?
Ja, nee, das muss ich nicht sagen,
weißt du? Ja, voll, ja, klar, natürlich, klar.
You don't have the right voice. Nee, das ist wie gesagt, das ist wie, als würdest du sagen, du hast nicht die richtige Stimme, du hast nicht die richtige Gitarre. Nein, du kannst das lernen.
Ja,
das,
genau.
Das ist eine Entwicklung, die da genommen werden muss. Und diese Entwicklung musst du den Sängern auch zustehen.
Mhm. Ja, das finde ich auch scheiße, dass da echt nur dieses Schwarz und Weiß gibt. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich finde schon auch im Jugendalter oder im Kinderalter vielen Leuten, glaube ich, eine Angst davor macht, einfach mal zu singen, weil denen von so vielen Leuten außerhalb gesagt wird, dass
du kannst nicht singen.
Von mir selber halt, du kannst nicht singen. Ah, nee, lass es lieber. Nicht mehr singen. Das ist, entweder kann man singen oder nicht singen.
Ja, das ist aber der Bullshit. Weißt du, wie oft das gehört, die Stimme, das kann man einfach nicht lernen. Ich hatte mal einen Kommentar bekommen, hör dir mal Peter Maffay an, der hat auch keine Gesangsausbildung gemacht, der kann einfach singen und so. Das ist so Meinung. Fakt ist, Stimme, das Singen ist eine Koordination verschiedener Muskelgruppen. Wie auch Gitarre, Klavier, Schlagzeug, irgendwas, das ist eine Koordination von Muskelgruppen.
Kann ja auch keiner sofort.
Wie Fahrradfahren.
Ja.
Ich glaube, man ist halt mit einem gewissen Klang geboren, aber man kann aus diesem Klang sehr viel rausholen, wenn man weiß, wie es geht.
Du kannst auch, aus einer Squire einen geilen Sound rausholen, wenn du gescheit spielen kannst.
Ja, genau.
Ja. Das ist Fakt.
So, und ich glaube, man muss sich irgendwann bewusst sein, was man für einen Klang hat, was man für eine Stimme hat, aber man darf da keine Angst davor haben, die einfach zu präsentieren und zu zeigen und damit dann auch was zu machen. So. Kommen wir mal so ein bisschen auch zu, ich sag mal, der Entwicklung und auch zu vielleicht pädagogischen Ratschlägen, die du geben würdest, wenn jetzt zum Beispiel wir hier Zuhörer haben, die sich überlegen, ey, ich würde gerne mehr aus Gesang machen oder mehr mit Gesang machen. Vielleicht als Background-Sänger oder vielleicht sogar ein bisschen als Leadsänger. Was würdest du denn raten, Fabian und Martin, an euch beide so ein bisschen gerichtet mal die Frage, wo man aufpassen muss, wenn man so Gesang lernen will und was wichtig ist. Ein bisschen habt ihr es ja schon gesagt mit den falschen Lehrern, aber gerade auch in Bezug auf der ganzen YouTube-Kultur, die wir halt heutzutage haben, wo du auf YouTube gehst und sagst, Vocal-Tutorial und da wahrscheinlich zigtausend Videos rausbekommst.
Ich glaube, das ist schwierig, gerade mit dieser ganzen YouTube-Geschichte. Da gibt es halt echt, wie auch im Gitarristendasein, so viele unfassbar gute Sachen, aber auch so viele unfassbar schlechte und falsche, in Anführungszeichen, Sachen, die man dann auch nicht versteht oder falsch umsetzt oder doof erklärt sind. Also ich sage immer, auch wenn ich das jetzt momentan nicht mache, aber einen Lehrer suchen ist immer das Beste in solchen Dingen. Ne?
100%.
Also wirklich jemanden suchen, der Ahnung hat, der weiß, wovon er redet, mit dem man solche Sachen ausprobieren kann.
YouTube-Videos funktionieren nicht. Punkt. Da habe ich eine sehr starke Meinung
zu. Da gibt es ja viele, unfassbar.
Ja, aber du wirst einfach kein besserer Sänger dadurch, dass du Videos guckst. Fakt. Ja. Das ist einfach so. Du wirst auch kein Besser. Das ist leider, das ist so ein bisschen Opium fürs Volk. Auch Gitarrenvideos, dass du denkst, thanks, I've learned so much. Der guckt sich irgendwie über so ein 50-Minuten Rick Beato-Video an, wie der irgendwelche Polychords erklärt. Und dann, thanks, I learned so much. Nee, hast du nicht. Du lügst dich voll, wenn du glaubst, dass du irgendwas gelernt hast.
Ja.
Die Information ist in dem Video. Aber wenn du jetzt nicht tausendmal zurückspust und die Sachen aufschreibst, nachvollziehst, am Instrument ausprobierst. Wenn du das nicht tust, nützt dir das Video gar nichts. Die Stimme bildet sich nicht dadurch aus, dass du ein Video schaust. Die Stimme bildet sich dadurch aus, dass du sie trainierst. Das ist wie, als sagst du, ich gucke jetzt mal ein Video über Dribbling im Fußball und danach gehe ich auf den Platz. Ja? Dann zeig ich dir mal, wie das geht. Genau. Es funktioniert nicht. Es wird nie es kann nicht funktionieren. Du musst trainieren. Und wenn du nicht weißt, wie du das tun musst und worauf du achten musst, dann musst du dir einen Lehrer holen. Es gibt natürlich diese ganzen Online-Kurse und Programme, wo dann auch diese Übungen drin sind. Und das habe ich mir auch geholt, das Zeug. Und jetzt kommt aber der Witz. Ich habe alles falsch gemacht. Du machst das alles falsch, weil das die wichtigste Komponente beim Verbessern fehlt dir. Und das ist das Feedback. Du kannst die gleiche Übung. Die Frage ist gar nicht, welche Übung muss ich machen, damit meine Stimme besser wird. Nee, die Übung selbst ist fast irrelevant. Viel entscheidender ist, wie machst du die Übung? Worauf achtest du? Wie führst du die aus? Und das kann nur mit einer Feedbackschleife funktionieren, die durch einen Lehrer erzeugt wird.
Würdest du sagen, das ist da noch schlimmer als bei Gitarre oder ist das auf demselben Level ungefähr?
Es ist natürlich,
beim Gesang ist es noch gefährlicher.
Gesang ist natürlich noch massenkompatibler, Und dadurch ist natürlich die Masse, auf der das stattfindet, ist halt noch krasser, ne? Der Bullshit-Faktor ist ähnlich, würde ich behaupten, aber die Masse, die Skala, auf der das stattfindet, ne, ist natürlich noch wesentlich krasser. Ja, es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, Feedback zu kriegen, das ist, sich aufzunehmen. Aber für mich, und das hat mir ein bisschen geholfen, klar, ganz wichtig, mache ich auch bis heute noch ganz viel, hilft, aber wenn du trotzdem nicht, wenn du nicht weißt, worauf du achtest, ich glaube, du brauchst manchmal, erstmal so eine Starthilfe. Und da kann so eine Weile Gesangsunterricht richtig helfen, wenn du halt nicht so ein Natursänger bist, der mit 12 angefangen hat und dann halt die goldene Stimme hat.
So ein Wolfgang Petri.
Wolle. Zum Beispiel Wolle.
Naja, du lachst, aber das sind einfach Typen, die können halt einfach singen. Peter Maffay habe ich vorhin genannt. Auch.
Genau, den meinte ich eigentlich. Peter Maffay, nicht Wolfgang Petri.
Ja, das sind Typen, die können ja einfach singen. Das ist natürlich nicht, die singen wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt Peter Maffay jetzt nicht so analysiert, aber möglicherweise singt er nicht perfekt, aber das ist doch egal.
Das gehört dazu, zum Feeling.
Es gehört nicht dazu. Ich glaube, jeder könnte mit Gesangstraining ein besserer Sänger werden, aber es muss nicht. Ich habe zum Beispiel ich habe nicht die Ambitionen hier demnächst im Opernhaus in Leipzig aufzutreten. Ich habe meinen gesagt, ich bin jetzt an einem Punkt als Sänger, der mir so ein bisschen reicht. Ich will natürlich noch ein bisschen besser werden, auch gerade für die Platte danach und so will ich noch ein bisschen drauflegen, aber so ist das erstmal okay. Ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr kaum Gesangsunterricht genommen, weil ich andere Sachen gemacht habe. Das war für mich jetzt so ein Level erreicht, wo ich sage, das reicht für das speziell, was ich mache, aus.
Ja. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist es selber auch zu wissen, in welche Stilistik man gehen möchte für die Lehrersuche? Mhm. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein guter Freund von mir, mit dem ich immer viel in Bands gesungen habe, der wollte immer mal noch eine rockigere Stimme haben und ein bisschen eine mehr powervolle Stimme und hat halt immer sehr so eine Musical-Stimme gehabt, sage ich mal, weil er viel aus dem Musical-Bereich kommt. Aber da hat es auch lange gedauert, bis er da den richtigen Lehrer, glaube ich, für gefunden hat, der ihm für sein Verständnis gut sowas wie kann ich so eine Rockröhre, sage ich mal, antrainieren, gezeigt hat. Denkst du, es ist dann auch wichtig, einfach direkt schon zu wissen, okay, was will ich, in welche Richtung will ich gehen und vielleicht danach auch so ein bisschen den Lehrer auszusuchen? Weil es gibt ja auch dort die klassisch Ausgebildeten und die Jazz-Ausgebildeten.
Ich bin da sehr konservativ wieder, wie immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass erstmal das keine Rolle spielen sollte. Oder nicht so sehr, weil Stilistik, das lerne erstmal mit der Stimme umgehen. So nach dem Motto. Mhm. Und ich hab halt mich dann am Ende für den klassischen Weg entschieden. Und hab die klassischen Regeln gelernt, ganz korrekt, Bel Canto. Und dann und breche jetzt bewusst gewisse Regeln, um einen anderen Sound zu erzeugen. Aber jetzt zum Beispiel, ich komme halt von einem Lehrer, der extrem auf Stimmhygiene Wert setzt. Und du kannst halt,
dass du deine Stimme nicht kaputt machst.
Richtig. Und ich würde mal behaupten, dass du dieses, was du Rockröhre nennst, das kann nicht erfolgen auf eine 100% dauerhaft taugliche Art und Weise. Deswegen sterben die Rocksänger ja auch in ihren 40ern wie die Fliegen.
Ja, vor allem, wenn du die dann singen hörst, dann denkst du dir auch, wow, der hat seine Stimme aber leicht kaputt gemacht im Laufe der Jahre.
Ja, ne? Warte, Fabian, da müssen wir jetzt ein bisschen Technik unterscheiden. Wir reden ja jetzt ein bisschen mehr über Rockgesang. Du, glaube ich, gehst jetzt gerade mehr auf den
gutturalen Rockgesang, Gesang, also selbst das bisschen Grit, was da drauf ist, das ist wie kommt das zustande? Die sagen natürlich, gut, es gibt diese ganzen Päpste da online, die sagen, das sind irgendwelche False Chords und so eine Scheiße. Das ist nicht, wenn du es mit meiner Methode machst, ist es nicht schädlich. Aber es gibt einfach mal de facto keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass das gesund erfolgen kann, dauerhaft erfolgen kann. Deswegen selbst das bisschen Grit, mit dem James LaBrie singt, das nimmt die Stimme, das geht aufs Konto der Stimme. Ist so. Und deswegen werden die ganzen Sänger Jahr für Jahr, Tour für Tour, Album für Album ein bisschen tiefer, schlechter. Halt nicht so schlimm, dass man gleich denkt, oh Gott, jetzt ist alles weg. Aber immer ein bisschen weniger. Und deswegen die ganzen Opernsänger, der fucking Pavarotti hat mit 70 hier noch die Eröffnung bei der Turiner, war das in Turin, beim Olympiaspielen, hat ja mit 70 noch Nessun Dorma gesungen.
Ne, Ja.
Man muss also wissen, was man will.
Als Außensteher, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl gehabt, okay, wenn mir jetzt jemand in der Band kam mit einem sehr klassischen Operngesang, das hat halt
in der Band hast du, niemand singt Oper in der Band. Also das muss man erstmal, das gibt's nicht.
Naja, aber es gibt ja Leute, die mir ich habe durchaus schon Leute kennengelernt, die aus einer klassischen Opernausbildung kamen und dann in eine
Rockband. Ja gut, aber die haben dann halt keine, die nicht den richtigen Ausdruck, die sind dann vielleicht ein bisschen steif und so und die haben vielleicht nicht diesen Swagger und das Timing und die formen halt dann die Vokale so ganz klassisch. Und das, klar, das ist dann nicht der Sound, den du willst. Da muss man sich dann ein bisschen locker machen, muss man mal ein Bier trinken und dann sich ein bisschen locker machen. Aber ich rede jetzt von diesem Distortion so. Das kann halt, das geht halt auf Dauer nicht gut. Ich habe mal hier ich bin ein Riesenfan von Russell Allen, ne? Ich habe mal eine Aufnahme gehört bei Irion von dem. Eine relativ aktuelle, so 3-4 Jahre alt oder so. Da ist ganz klar zu hören, der hat ein Knötchen auf den Stimmbändern. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist oder so, aber auf dieser speziellen Irion-Aufnahme, da ist ein Sound, da ist so eine doppelte Note zu hören die ganze Zeit, die war vorher nicht da. Der hatte vorher ganz, ganz saubere, glatte Stimmbänder. Das muss man wissen. Ich sing auf meiner Platte komplett clean. Es gibt vielleicht 2-3 Stellen, wo ich mir sage, okay, jetzt für die Studioversion, jetzt lehne ich mich da mal rein, ich mache das jetzt mal und dann ist es aufgenommen für immer.
Ich meine, es gab ja auch mal ein sehr, sehr gutes YouTube-Video. Ich glaube, es gibt es leider nicht mehr, wo jemand ja vergleicht einen James LeBrie aus den 90ern und den James LeBrie aus den
2000ern. Ich glaube, das war sogar mein Gesangslehrer.
Da hast du mir mal erzählt, dass das der war. Und dort eigentlich meint, dass James LeBrie in den 2000ern eine viel bessere, technisch ausgebildete Stimme hatte, mit viel größerem Bewusstsein dahinter, was er macht, als dieses extreme
Rock, wie er es
in den 90ern hat, was jeder gefeiert
hat. Hör dir Live in Tokio an.
Und er sich die Stimme kaputt
gemacht hat. Auf Live in Tokio singt er so viel Verzerrung und auch auf der Awake-Platte. Das ist natürlich geil. Ja. Das bringt das hat natürlich Eier ohne Ende. Aber der stimmqualitative Abfall, die Probleme, die er danach hatte, würde ich jetzt mal frech behaupten und für ihn sprechen, dass das mehr damit zu tun hat, als mit irgendwelchen Fischvergiftungen. Die Fischvergiftung hast du einmal, das kannst du dann irgendwie, alles gut. Aber die Tatsache, dass du über Monate und Jahre hinweg so an die Grenze der Stimme gehst und zwei Stunden jeden Abend brüllst wie ein Berserker und die Stimme an das absolute Extrem treibst, das zahlst du später. Garantiert. Und das macht er jetzt eben nicht mehr so, weil er jetzt genau weiß, dass der muss sich einteilen.
Ja. Ich finde das ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie das so in 20, 30 Jahren aussieht, wo, ich sag mal, all die Sänger, gerade eben aus dem gutturalen Bereich, die jetzt mit einem, vielleicht sag ich mal, einem größeren Bewusstsein an so einen harten Gesang rangehen, als jetzt Anfang der 90er, wo man halt einfach nur hart gesungen hat, weil es hart singen war. Ich meine, Bewusstsein über die Stimme ist ja bei vielen mittlerweile da, wie das aber dann dennoch in 30, 40 Jahren bei denen dann auch aussieht. So, und ob da die, ich sag mal, deine Voraussicht, dass sie dich damit kaputt machen, dann auch weiterhin. Wobei ich spannend.
Guck mal hier auf Wikipedia bei Deathgrowl. In June 2007, Universität in Niederlanden reported, because of the increased popularity of growling in the region, several patients who had used improper growling techniques were being treated for edema and polyps on the vocal folds. Also sozusagen zu der Zeit, wo Death Metal populär wurde, sind in den Kliniken die Zahlen stimmt.
Ja klar, weil die Leute es halt einfach irgendwie gemacht haben. Aber ich glaube, mittlerweile ist ja schon auch, gibt es ja auch viele Leute, die aus dem klassischen Gesang kommen und dann vielleicht da versuchen halt eben einen Weg zu finden.
Viele nehmen das auch im Nachhinein dann Unterricht, um solche Sachen zu
vermeiden. Aber jetzt kommt die bittere Pille. Das ist alles Schlangenöl. Leider. Stand jetzt. Also jeder, der behauptet, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, es gibt dieses Register da, das muss man einen Gesangslehrer fragen, du kannst dieses Register für Stimmenforschung, gibt es da irgendwie in den USA, wo sämtliche wissenschaftliche Befunde gepostet werden. Und da gibt es halt auch wenige Untersuchungen dazu, muss man dazu sagen, aber es gibt keine Untersuchung, keinen wissenschaftlichen Fakten, die unterstreichen, dass es möglich ist, so heavy Gesang zu machen, ohne dass es der Stimme schadet. Leider, weil ich finde es ja auch geil, aber man muss wissen, was man will. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die Online-Herrschaften, die behaupten, die können dir das beibringen, ohne dir damit zu schaden, die wollen Cash-in.
Klar, und ja. Kauft meinen Kurs.
Ja. Ich glaube, bei den bekanntesten habe ich meinen Namen für mein letzten Online-Produkt 1:1 abgerippt. Das Zen of Speedpicking und das Zen of Screaming.
Ah, das da gibt es jemanden, genau. Und, ja. Und die ist, diese Person ist, die arbeitet nicht mit physiologischen Fakten.
Okay.
Ist so.
Ich habe es leider noch nie gesehen. Und also ich wollte es mir mal holen, aber
lern erst mal richtig singen. Das damit einsteigen ist sowieso. Ja. Case. Es ist, glaube ich, für mich eher so eine Frage wie, bilde mal deine Stimme aus, auf herkömmlichen Wege, so gut wie es geht, und dann guck mal, wie weit du davon abweichen darfst. Teste mal die Grenzen aus. Mhm. Es ist eher so, ich werde da ganz vorsichtig mit. Aber wie gesagt, es gibt jetzt so viele Leute, die jetzt das wahrscheinlich hören und dieses Scheiße finden, was ich dazu zu sagen habe. Das kann ich auch verstehen, weil ich finde diesen Gesang ja auch, ich bin so ein riesen Ronnie James Dio-Fan. Aber das ist halt ein Freak. Definitiv. Das ist ein Freak, der konnte bis zuletzt das durchziehen. Und für jedes Beispiel, was wie Ronnie James Dio, der das bis zuletzt durchziehen konnte, gibt es irgendwie 5 Beispiele von Leuten, die in ihren 40ern ausgebrannt waren.
Ja. Gehen wir mal ein bisschen zurück nochmal auf deine Herangehensweise mit Gesang. Auch vor allem von kompositorischer Natur und von deiner Platte. Was gab es denn da so, was sich für dich vielleicht vom Songwriting her verändert hat? Weil ich meine, deine erste Platte, die du rausgebracht hattest, 2013, glaube ich, oder 2012, ist ja eine reine instrumentale Platte. Wie hat sich denn da was vom Songwriting verändert, als dann Gesang noch mehr und mehr im Vordergrund kam?
Alles. Ja? Weil das ist ja auch fast 10 Jahre, das ist ja über 10 Jahre her, dass ich die Platte geschrieben habe. Die kam 2013 raus, aber die habe ich ja in den Jahren davor geschrieben. Und das war für mich so, ich will erstmal die Gitarre irgendwie erobern für mich selbst. Erstmal gucken, was will.
Wie so eine Visitenkarte quasi, ne?
Und das ist nicht das große künstlerische Statement. Das ist auch nicht die Musik, die ich privat höre. Das ist auch gar nicht, wofür ich stehen will am Ende des Tages. Es war aber einfach für mich an dem Punkt in meiner Karriere wichtig, irgendwie eine Platte zu haben, die mich als Gitarrist repräsentiert. Nicht mehr und nicht weniger. In den 10 Jahren ist ja nicht nur der Gesang dazu gekommen. Ich habe ja auch irre viele Covers gespielt. Ich habe mit dem Klavier mich beschäftigt. Wie gesagt, Gesang gelernt, klar. Aber ich habe einfach nicht nur über den Gesang mich musikalisch unfassbar weiterentwickelt. Wirklich richtig viel. Jetzt mir weiterentwickelt, meine ich nicht, ich bin so viel besser geworden. Ich hab mich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Mein Geschmack, meine Interessen. Und diese Platte halt, die habe ich halt von vornherein mit dem Bewusstsein geschrieben, dass da Gesang landen wird. Und für mich war das, glaube ich, das Entscheidende, was mich ganz... Es ist eine Progressive-Rock-Metal-Platte. Und für mich das ganz Entscheidende, was ich tun wollte, war, da ich ja Songwriter und Sänger bin, was ja in diesem Genre nicht ganz so üblich ist, war es für mich ganz wichtig, den Gesang von Anfang an mit einzupflegen beim Schreiben, beim Komponieren. Ganz oft habe ich so den Eindruck, bei so Prog-Bands, da wird halt irgendein krasses Instrumental gemacht und dann irgendwie einem Sänger ge-emailt und mach mal was drüber.
Schuldig zu 100%.
Und das finde ich nicht so richtig geil. Und das, weil ein guter Song sollte am Klavier oder an der Gitarre plus Gesang funktionieren. Erstmal. So das Grundgerüst, die Strophe, der Refrain vielleicht. Beim Prog kann man dann... ufert das natürlich ganz oft aus, bla bla bla. Aber mir war es tatsächlich wichtig, von Anfang an den Gesang im Kopf zu haben. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Melodie in der Strophe habe, die im Gesang vorkommt, dann habe ich da vielleicht eine Referenz darauf später im Instrumentalteil und solche Geschichten. Also das heißt,
also arbeitest du da auch mit Reprisen.
Genau, aber auch und in dem Moment, wo ich schreibe vielleicht erstmal ein Grundgerüst, wo ich was drauf singe. Und dann ändere ich aber das Grundgerüst, dann singe ich drauf und dann ändere ich das Grundgerüst aber nochmal ab. Oder verfeinere ich das nochmal. Das heißt, da ist so eine Wechselwirkung zwischen Gesang und Instrumentalaspekt, der mir wichtig war beim Schreiben. Also ich will nicht, dass der Gesang so wirkt wie, wie sagt man im Englischen, Afterthought.
So. Ja. Ich finde, das ist natürlich als Songwriter selber auch wenn man nicht singt, ist das etwas mit einem Sänger zusammenarbeiten, was einen auch sehr herausfordern und fordern kann und weiterentwickeln kann. Weil ich auch immer das Gefühl habe, also ich kenne das für mich selber, ich habe auch immer geile Momente gehabt, wenn man mit dem Sänger was zusammengeschrieben hat und dann kam teilweise richtig schöner Kram bei rum, aber manchmal hatte ich halt eben, oder kommt man halt in die Situation, dass man was in einem Riff spielt und der Sänger kommt da aber nicht so richtig hoch und dann denkt man sich halt so ein bisschen, Mensch, dann übt das doch mal.
Naja, nee, so ganz so leicht ist es nicht, ne?
Ja, nee, die Erfahrung muss man halt auch erstmal bekommen, dass das irgendwie nicht ganz so leicht ist, gerade wenn man halt noch ein bisschen jünger ist und man denkt, das wird alles mit Übung, wird das schon alles
irgendwie gehen. Nee, aber übrigens, das ist auch ganz wichtig, ich habe bei meiner ersten Gesangsplatte, der kommt, und jetzt habe ich mich auch teilweise ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt, glaube ich, für meine Fähigkeiten. Mhm. Okay. Für die nächste Platte würde ich, glaube ich, in Betracht ziehen, meine Stimme noch mehr da einzusetzen, wo sie am besten ist und nicht, wo ich sie gerne hätte. Ja, vom genau. Range jetzt her. Tatsächlich würde ich dann die Gesangslinie mehr in den Sweet Spot setzen, statt die Stimme zu pushen.
Ja, ich glaube, das ist das wichtig herauszufinden, auch wenn du in der Band mit einem Sänger zusammenarbeitest, eben zu schauen, wo ist dein Sweet Spot. Also das wird definitiv der Sänger meiner ehemaligen Prog-Metal-Band hier hören und wird sich denken, Justin, du Arsch, jetzt sagst du das auf einmal und früher warst du immer der Nazi, der gesagt hat, wir machen das in der Tonart und dann musst du das halt üben. So war ich halt leider.
Ja, es gibt einfach biologische Grenzen. Entschuldigung. Punkt aus. Ja. Es geht auch gar nicht oftmals, zum Beispiel, was ich gelernt habe, Instrumentalisten, Gitarristen im Speziellen, sind völlig besessen mit Vokalrange. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum. Da gibt es ganze Webseiten, wo irgendwie dokumentiert wird, in welchem Song, welche Note von welchem Sänger und so. So ein Schwachsinn. Ey, das hohe Fist, das singe ich dir nach dem Aufstehen mit 3 Bier im Tank, ne? Ohne Spaß. Aber den Weg zum Fist darauf, Und übrigens, es gibt was viel Wichtigeres als den, wir reden dann immer nur vom Peak, ja, also von dieser einen oder diesen ein, zwei Noten, die da oben dann sind. Was viel entscheidender ist, ist die Tessitura. Und das ist, sagen wir mal, ich würde es mal im Englischen nennen, den Average Range. Das heißt, der Bereich, in dem die Melodie im Schnitt stattfindet. Weil so ein Ausreißer mal singen, ey, kein Problem. Es kann aber, zum Beispiel, gib dir ein gutes Beispiel. Für mich, ich kann das Fizz in Learning to Live, kein Problem. Weißt du, was ich nicht vernünftig singen kann, ist der Refrain in Africa von Toto. Und das ist, Anführungszeichen, nur ein A. Ja, aber der hockt die ganze Zeit auf dem A rum.
Ja. Gibt's ja auch bei LeBrie manchen Stellen, Pull Me Under oder so zum Beispiel, da gibt's ja auch die eine Strophe.
Genau, immer so da geht's nur, in Anführungszeichen, nur bis das sitzt die ganze Zeit auf dem H rum, ne? What's this very fallen? Genau, der sitzt die ganze Zeit auf dem H rum. Ja, und der ackert sich daran mehr zu Tode, als an dem Learning to Lifting.
Ja, klar, weil ich glaube, das, was du die konstant anwenden musst, das ist natürlich schwieriger als diese eine
Peak, so, den du da halt mal so erreichen musst. So. Das musst du dir vorstellen, du nimmst dir jetzt diese Flasche hier und heb die mal kurz an. Dann nehme ich mir aber ein weniger schweres Objekt.
Oder du hältst die ganze Zeit in der Luft.
Wie dieses Glas und halt das jetzt mal 10 Minuten so.
Ja, das ist schon ein Unterschied. Das
ist natürlich sehr Podcast-kompatibel, dieses Beispiel hier.
Ja, was ist auch, glaube ich, sehr, wenn du den Peak halt mal live nicht erreichst, dann ist das halt so ein
Aber da, okay. Da stützt sich der Mob drauf, ne?
Findest du, aber ich habe eher das Gefühl, dass wenn der Peak nicht erreicht wird, okay, aber wenn du halt die ganze Zeit bei den Stellen, die du konstant machen musst, die ganze Zeit nicht das richtig schaffst, dann denkt man, ist, glaube ich, das Gefühl von...
Nee, aber Justin, du hast doch das Beste, wir hatten mal so einen kleinen Online-Eklat, wir beide. Du hast das beste Beispiel dafür abgegeben. Du hast nämlich ein Video von James LaBrie gepostet, wie er dieses Fist singt. Und, back, genau. Er ist wieder am Start, hat die Stimme zurück. Aber der Build-Up dahin war halt irgendwie so völlig für die Katz, weißt du? Das sind wirklich so Gitarristenmeinungen und die habe ich natürlich auch gehalten, klar. Nee, wirklich. Für mich ist tatsächlich, jetzt, was du jetzt gesagt hast, dieses, wenn du insgesamt besser bist, so, die richtig guten Sänger, die können ihren Stuff singen und wenn da mal so ein Peak nicht kommt, dann ist das scheißegal.
Ja, ja.
So what? Aber dann haben sie ihre Prioritäten aber richtig gesetzt. Ne?
Wie ist denn das für dich mit Gitarre spielen Hölle. Und singen gleichzeitig? Gerade jetzt auch in deinen... Hölle. Gerade jetzt auch bei den Covers, aber auch bei den Songs, die kommen. Du hast ja schon mal einmal im Podcast erzählt, dass du halt Nico wahrscheinlich sehr stark einplanen wirst, irgendwie als Zweitgitarrist, der dir da...
Total.
Zu Rat und Tat steht. Ich meine, macht ja auch schon viel mit Background-Vocals und so. Aber gab es da auch schon Stellen bei manchen Covern, wo du dir echt gedacht hast, wie zur Hölle soll ich das spielen und singen gleichzeitig?
Das ist ja genau einer der Gründe, warum ein zweiter Gitarrist eigentlich immer mit dabei ist, ne? Jetzt mittlerweile. Das war früher nicht so. Ich hatte das Pink Floyd Medley gemacht. Da gab es so ein paar Stellen, da musst du bei Shine on You Crazy Diamond musst du benden und so eine Blues-Phrasierung spielen und singen. Ja. Das war halt einfach, das geht halt. Ein Ton hochziehen, aber mit der Stimme nicht, das ist ultra komisch. Das ist
komisch, ja.
Echt? Das muss ich mal ausprobieren.
Weil die Stimme will automatisch mit nach oben. Ansonsten umgehe ich das Problem mehr oder weniger. Auf meiner Platte ist es jetzt so, dass ich meine Platte tatsächlich. Du merkst, es gibt ein, zwei Songs, da habe ich die noch mit einer Gitarre im Kopf geschrieben. Und der Rest habe ich dann irgendwann gesagt, nee, weißt du was, ich will zwei Gitarren in der Band haben. Von vornherein. Und nicht nur als, dass ich mich als Sänger irgendwie ausruhen kann, sondern ich möchte generell zwei Gitarren auf dieser Platte haben, weil es mir einfach Spaß macht, wenn eine Gitarre irgendwie unten einen Pfund legt und die andere Gitarre oben was drüber spielt. Ja, und das wird einfach schwierig. Wir haben ja jetzt schon die Musikvideos gedreht und da war es schon die Hölle. Da musst du ja auch noch aufpassen, dass irgendwie der Gesichtsausdruck cool ist und dass die Lippen, dass du absolut synchron zu dem Original-Take singst und dann noch synchron spielst. Das war schon das. Da habe ich noch echt Arbeit vor mir, ja.
Das ist tricky. Singen und spielen.
Ist wirklich tricky. Fabian macht das ja viel öfter.
Ja, aber es ist manchmal, also ich erinnere mich noch, als ich habe mal probiert, Neon dann gleichzeitig zu spielen und zu singen von John Mayer, da gehst du kaputt. Wenn du das übst am Anfang, hinterher ging es einigermaßen, aber dafür hat der Gesang ein bisschen gelitten, aber spiel mal was völlig Gegensätzliches, was du singst, das ist die Hölle.
Ah ja, bestes Beispiel ist doch hier dieses AC/DC-Intro, welches ist es nochmal mit den Ois?
Ach so.
Die Ois zu TNT, rufen und gleichzeitig das Riff zu spielen, so. Das ist ja das, wo selbst Michi Wagner irgendwie in die Knie gegangen ist. Das ist, weil du willst halt immer dann die Gitarre aufs Oi draufsetzen, aber es ist halt so gegenläufig, das ist absoluter Mindfuck.
Da gibt es echt Leute, die sind unfassbar dann. Ich meine, Dave Matthews, kennst du Dave Matthews?
Ja.
Kennt ihr Dave Matthews?
Ja, klar, klar.
Alter, wenn der spielt und singt gleichzeitig, der spielt manchmal so unfassbare Sachen, wo du denkst, ist jetzt zwar kein Weltgitarrist, aber was der macht und gleichzeitig dabei singt, Hut ab.
Steve Lukather?
Ja, oder ich...
Ja, Steve Lukather, natürlich, klar.
Ich sehe es bei mir immer mit Dave Mustaine. Dave Mustaine ist auch einer von mir, dass der krasse Sachen spielt.
Krass, ne? Überleg mal.
James Hetfield ist krass.
Der krasse Raps spielt und
das ist abartig. Das ist wirklich abartig.
Das ist echt
und trotzdem spielt er noch tighter als Kirk Hammett. Und ja, das ist echt abartig. Ja,
auf jeden Fall.
Echt abartig.
Ja.
Das ist ein Biest.
Also. Das ist schon eine Challenge für
auch
so einer, Menschen,
James Hetfield auch definitiv einer der Gründe, warum ich angefangen habe mit Singen. Auch wenn ich überhaupt nicht so singe. Ich bin eine völlig andere Stimme. Mhm. Aber es ist einfach so ein Hero.
Nochmal so ein bisschen hineinzugehen, auch gegen Ende, zum Thema, wie kann man sich das eigentlich merken, einen Ton richtig zu treffen? Für die Leute, die da echt auch immer schon Probleme mit hatten. Oder das ist so etwas, was mich in letzter Zeit auch immer so ein bisschen interessiert, weil ich echt gerne auch im Background singe, jetzt zum Beispiel in unserer Tribute-Band oder auch mit Freunden. Gestern habe ich zum Beispiel mich mit einem Freund getroffen, der hat eine Melodie gesungen. Ich habe versucht, die Terz und die Quinte so dazu zu singen. Und ich habe ja auch lange im Chor gesungen. Aber ich habe immer das Problem, so direkt zu wissen, wie lande ich eigentlich auf das richtige Intervall. Wenn ich einmal ein Intervall gefunden habe, wo ich vom Hören her weiß, okay, das war jetzt die Quart oder so, dann kann ich mich relativ easy reinlocken und reinbewegen in das richtige Intervall.
Ich glaube, da darf der Kopf so ein bisschen nicht zu viel, darfst nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich. Meine ich, also ich vermute, dass es...
Ich habe so für mich das Gefühl, glaube ich, das ist viel Gehörbildung, einfach, dass du von vorne weg hörst, was ist die Terz jetzt eigentlich darüber,
du musst und dir dann auch direkt ansehen kannst. Und wenn du es nicht vorher hörst, musst du einfach Gehörtraining absolvieren. Das andere ist, dass du, wenn du das nicht triffst, dann ist es halt eine Koordinationsfrage, also Stimmkoordination. Dann musst du halt Gesang üben. Also die Frage ist, was ist der Ursprung des Problems? Hörst du es nicht? Oder hörst du es und kriegst deine Stimme nicht dahin? Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Interessant.
Klingt immer schön, so die drei Klänge üben und singen. Kann nie schaden.
Also es ist so etwas, was ihr auch regelmäßig macht, die Tonleiter rauf singen, Tonleiter runter singen, Dreiklänge singen, solche Geschichten.
Ja, als Teil der Stimmbildung musst du das eh machen.
Ja? Fabian schüttelt nur den Kopf.
Nee. Ja doch, natürlich schon, aber jetzt nicht irgendwie nur Tonleiter singen und spielen, sondern eher vielleicht mal versuchen, nur die Terz zu singen oder nur die Quinte und solche Sachen.
Ich habe halt Glück, ich bin halt, meine Ohren sind halt ultra hart gedrillt von meinem aus meiner Konservatoriumzeit. Ich hatte damit nie Probleme, wenn ich ehrlich bin. Ich mach das, die Backgrounds gehen bei mir auch immer irrsinnig schnell. Jedes Mal, wenn ich Backgrounds singe, dann denke ich kurz nach und gehe ich in meine Booth, hau das rein, fertig.
Das mache ich zum Beispiel komplett intuitiv, ne? Also gerade wenn wir Backings auch in den Bands machen oder so, ich denke...
Ja, da bist du halt Talent, ne? Du hast das Talent lang gefördert. Du hast irre viel Musik gehört, irre viel Musik gemacht und irgendwann kriegst du den Dreh halt raus.
Auch, ne? Weil man da ja auch, also ich habe im Arrangement, im Studium ja auch, gibt es ja auch gewisse Regeln, in Anführungsstrichen, die man, wenn man jetzt, sag ich mal, gerade dreistimmig oder halt mehr als zweistimmig geht, wo man ein bisschen darauf achten muss mit den Quintparallelen und den ganzen Sachen, dass man dort halt eben nicht so sehr viel von benutzt, weil das einfach klanglich in gewisse Spannungen reingehen kann, die man lieber vermeiden möchte. Da gibt es ja auch vieles, womit man sich ja vom Arrangement, vom Core-Arrangement einfach sehr viel mit auseinandersetzen kann. Hast du dich damit auch schon mal mit so beschäftigt, Martin? Also mit Core-Arrangement und solchen
Sachen? Ja, ich hatte natürlich die ganzen Arrangierstunden in der zu Hochschulzeiten und so ein Kram. Wobei, so Core-Arrangements, ja. Aber, oder eher, ich denke, das kommt bei mir eher dann vom Klavier als von irgendwelchen Core-Arrangements. Am Klavier lässt sich das ja immer sehr gut machen. Core-Arrangements ist halt oft so, wenn du jetzt so Solo-Chor hast, gerade so Kirchenchor-Geschichten, dann ist das ja nicht homophon, sondern polyphon. Also das heißt, die Stimmen laufen auch gegeneinander und rhythmisch unabhängig voneinander. Das ist natürlich für jetzt irgendwie so ein Rock-Metal-Background-Gesang eher weniger.
Das kann
saugeil sein.
Ich hab mal für in der Schule, wo ich gearbeitet habe, wir hatten da, weil das war eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt, wir hatten einen riesigen Chor von mit fast 100 Schülern. Und da habe ich das letzte Jahr, als ich da war, auch noch Stücke mit arrangiert und habe da I Want It All zum Beispiel für den Chor mal arrangiert, was mega viel Spaß gemacht hat. Und da kannst du halt auch mal sich richtig nochmal austoben, wo geht welche Stimme hin, wo bewegt sich was. Und wenn dann halt so ein kompletter Chor das singt, das ist schon ein geiles Gefühl irgendwie. Das klingt dann auch schon geil. Weil dann kommen wir auch langsam schon auch zum Ende der Stunde hier. Der Gesangsstunde mit Martin Miller. Martin, gibt's denn da noch etwas, was du draußen den Leuten sagen möchtest, die jetzt anfangen, Gesang zu lernen? Oder sich damit mal ein bisschen mehr auseinandersetzen möchten.
Ja, vielleicht nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen. Lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr nicht singen könnt. Lasst euch von niemandem erzählen, dass man singen nicht lernen kann, dass man es einfach hat oder hat nicht. Ja, es gibt Leute, die sind privilegiert mit gewissen Genen und mit gewissen musikalischen Grundvoraussetzungen. Aber das trifft für so viele Dinge im Leben zu. Und Gesang ist Muskelkoordination. Und kann Muskeln erlernt werden wie jeder andere. Übrigens können die Muskeln nicht so aufgebaut werden wie das. Das wäre vielleicht noch wichtig. Das sind keine Muskeln, die sich aufbauen, weil wenn man dann nämlich jeden Tag singen würde, dann würde man irgendwann ersticken, weil man vor lauter Muskelmasse auf den Stimmen. Nee, die bauen sich nicht auf tatsächlich. Aber man kann sie koordinieren lernen, wie alles andere, was irgendwie mechanisch funktioniert im Leben, auch. Wie zum Beispiel Fahrradfahren. Oder mit Messer und Gabel essen. So trifft das auch im Gesang zu.
Sweep Arpeggios!
Und wenn man das nur möchte und sich einen richtigen Lehrer sucht, dann kriegt man das auch irgendwie hin.
Sehr schön. Das
sind auch mal nicht entmutigen lassen. Ja, nicht, und schon gar nicht von Online-Kommentaren. Weil, weißt du, wenn es danach ginge, dann hätte ich schon längst mit Musik aufgehört.
Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, wir alle.
Gibt Leute immer, die immer was zu kacken haben, egal was.
Und die können es auch nicht. Ja. Also insofern.
Eben. Und die haben meistens noch nicht mal irgendwas auf ihrem Profil. Überhaupt nicht.
Der Klassiker. Ja, schön, Martin. Sehr schön, dass du mit dabei warst hier in dieser Folge. Und wir mal ein bisschen über Gesang reden konnten. Ein Thema, was, glaube ich, dann doch öfters mal vernachlässigt wird unter uns Gitarristen. Oder sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von gewissen Perspektiven noch bekommen. Sehr schön, dass du da warst. Ja, danke nochmal, Fabian, auch fürs Mitmoderieren und Mithosten von Let's Talk Guitar. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer da draußen. Seid doch so nett und geht mal kurz bei iTunes vorbei. Gebt eine 5-Sterne-Wertung. Oder bei Spotify kann man auch 5-Sterne-Wertungen geben. Aber auch nur 5. 4 kommen uns gar nicht ins Haus. 3 könnt ihr direkt nach Hause gehen. Immer nur die 5-Sterne-Wertung. Und eine schöne Rezension da lassen. Für uns und den lieben Martin natürlich. Das war's soweit. Mal wieder mit Let's Talk Guitar. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Üben. Und bis dann.
Ciao.